Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, wo es um Wissenschaft geht und mit Florian Freistetter.
Mit Holger Klein, auch wenn das grammatikalisch keinen Sinn gemacht hat.
Wollte ich auch gerade sagen, wo es mit Florian Freistetter geht, obwohl, wer weiß.
Ja, vielleicht gehen wir auch mit mir, ja, mal gucken.
Wir gucken mal, genau. Was gibt's denn Neues im Universum?
Ja, das Universum steht offensichtlich nicht mehr lange, wenn man sich anguckt, was so abgeht.
Ja.
Aber wir werden vielleicht kriegen wir einen Podcast ohne Corona hin, oder? Gucken wir mal.
Zu spät, also du hast es gerade gesagt, aber vielleicht zumindest ohne aktuelles Gebabbel über Corona, weil die Lage ändert sich ja so schnell kann ich gar nicht veröffentlichen hier.
Ja, im Werbeblock muss ich ein bisschen was sagen dazu, aber ansonsten habe ich keine Termine, keine Themen, die mit dem Zeug zu tun haben.
Alles klar, dann lasse ich das auch.
Ja, dann fange ich mit was Schönem an, was Kuscheligen mit einem weichen Fell. Das ist immer gut, wenn man anderswo zu viel nervige Nachrichten hat. Mhm.
Gab es einen schönen Thread auf Twitter, weil alles so schrecklich ist, jetzt Fotos von runden Tieren.
Warum gerade runde Tiere? Weil
die alle sehr, sehr lustig ausgesehen haben.
Nein, Forscherinnen und Forscher aus den USA haben ein neues Säugetier entdeckt.
Ja, habe ich auch gelesen. Eine Maus, Spitzmaus, ne?
Eine Spitzmaus, genau. Ein Verwandter der Gartenspitzmaus. Und das ist ja generell eine neue Tierart, neue Spezies. Die kannst du ja noch und nöcher entdecken, wenn du Lust hast. Du kannst irgendwie ein Stück Erde vom Boden aufsammeln und dann findest du, wenn du genau hinguckst, wahrscheinlich irgendwie ein paar Dutzend neue Bakterien oder Mikroorganismen oder sonst irgendwas.
Sind ja keine Säugetiere.
Genau, Säugetiere, also die sind ja doch tendenziell größer. Also es gibt, glaube ich, keine Säugetiere, die nicht mit freiem Auge sichtbar sind. Also jedes Säugetier ist entsprechend groß und die großen Dinger entdeckt man immer zuerst. Das ist in der Astronomie genauso, die großen Planeten, die großen Asteroiden finden wir auch immer zuerst. Und die großen Tiere findet man auch zuerst. Und unentdeckte Säugetiere, das ist wirklich was Seltenes. Also dass man wirklich noch jetzt im 21. Jahrhundert ein neues Säugetier entdeckt, das kommt nicht so oft vor und drum ist das doch eine interessante Arbeit. Man hat das Ding gefunden in Indonesien
auf Sulawesi, um genau zu sagen, wo ich neulich noch Kaffee her hatte. Mhm. So, es hieß der Kaffee so. Ich weiß gar nicht, ob der daher kam.
Ja, und diese Spitzmaus hat den wissenschaftlichen Namen Grochidura caudipilosa. Und Grochidura ist halt einfach, sind die Spitzmäuse, wenn ich mich nicht täusche. Und Caudipilosa heißt haariger Schwanz.
Spitzmaus mit haarigem Schwanz.
Ja, tatsächlich. Das ist deren quasi hervorstechendstes Merkmal, dass sie eben einen haarigen Schwanz hat. Was sie sonst noch anders macht als sonst, ist, dass sie auf Bäume klettert offensichtlich. Das machen Spitzmäuse anscheinend nicht. Und die hat man jetzt gefunden und hat sie entsprechend benannt und hofft, dass man vielleicht doch nochmal das eine oder andere Säugetier findet, beziehungsweise dass das, was man gefunden hat, noch länger bleibt, weil selbstverständlich ist der Lebensraum dieser neu entdeckten Maus schon bedroht.
Fun Fact. Ja. Spitzmäuse sind keine Nagetiere. Habe ich auch noch irgendwo gelesen gehabt.
Ja, das sind irgendwie die fressen Insekten.
Genau.
Aber fressen die anderen nicht auch Insekten oder nagen die Insekten?
Nee, die nagen Insekten.
Möbelt da zu einer Biene rum, oder?
Neues aus dem Universum habe ich mitgebracht.
Ja, bitte.
Schweizer Wissenschaftler haben eine orbitale Müllabfuhr erfunden. Ja, und zwar, um den Weltraumschrott irgendwie einzusammeln. Also 30.000 Objekte kreisen um die Erde, die größer sind als 10 Zentimeter. Mhm. Und oberhalb 1 Millimeter sind es 150 Millionen Trümmerteile, die da oben unterwegs sind.
Ja, das ist
ziemlich krass. Jetzt haben Schweizer Wissenschaftler, war das irgendwie so eine Ausgründung aus einer Uni oder sowas, die Mission Clear Space One an die ESA verhökert irgendwie. Und die wollen damit Weltraumschrott einsammeln ab 2025. Aber erstmal große Objekte wollen sie abschleppen. Darauf bin ich ziemlich gespannt. Als erstes Objekt wollen sie eine Vespa abschleppen. Anscheinend fliegt im Weltraum eine Vespa rum. Das heißt, Elon Musk hat.
Was? Ich glaube ich da doch nicht. Das
ja, okay. Vega Secondary Payload Adapter.
Gut.
Ja, das fliegt da rum, ist 100 Kilo schwer und ist 2013 mit einer ESA-Trägerrakete hochgeschossen worden und ist dann auf der Umlaufbahn verblieben. Und 2025 wollen sie diese Mission ja, hochschießen und erstmal dieses große Stück abschleppen und damit dann irgendwas machen. Ich bin gespannt, ob das wirklich passiert.
Ja, machen wir jetzt eigentlich noch, machen wir Stereotyp-Witze oder lassen wir das? Sonst tatsächlich was anderes über Weltraummüll.
Machen wir.
Also die, ja, nee, einfach nur, wenn die Schweizer anfangen, den Weltraum aufzuräumen, dann.
Dann richtig.
Genau. Aber nee, also ich habe mich schon oft mit Weltraummüll beschäftigt, weil es natürlich ein sehr interessantes Thema ist, auch ein bisschen in mein Spezialgebiet fällt. Himmelsmechanik, Bewegung von Himmelskörpern, das können ja auch künstliche Himmelskörper sein. Ich war sogar mal auf einer Konferenz über Weltraummüll. Das war eine seltsame Konferenz, die war so halb Wissenschaftler, halb Militärleute. Also die Hälfte von den Typen da sind in Uniform rumgelaufen. Das war eine
seltsame. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Im Weltraum geht es doch so zivil vor.
Ja. Ja, natürlich, wenn die ganzen Sachen, die dort, was viel, was da rumfliegt, ist halt Militärzeugs, irgendwelche Spionagesatelliten und die Einrichtungen, die das überwachen, sind, hängen mit dem Militär zusammen. Also, es hat mir jetzt nicht gewundert, dass da viel dabei war. Aber es ist tatsächlich ein drängendes Thema, weil natürlich ist der Weltraum groß. Also, es gibt da so diese klassischen Bilder, die vermutlich in den Artikel, den habe ich jetzt gerade nicht, den du hast, aber vermutlich wird das so ein Bild sein mit der Erde und so einer Schrottwolke rundherum.
Vermutlich, ich habe den auch gerade nicht.
Ja, und das ist natürlich immer, das schaut immer sehr extrem aus, dieser Bilder, aber natürlich nur deshalb, weil der Schrott nicht maßstabsgetreu ist. Also da ist schon genug Platz. Das Problem ist, dass nicht jeder Weltall ist gleich. Keinen Sinn.
Mhm. Ja, Florian.
Also es gibt unterschiedlich wissenschaftlich und wirtschaftlich relevante Bereiche des Weltalls. Also zum Beispiel die geostationären Umlaufbahnen. Ja, wenn du einen Satellit haben willst, der immer auf Deutschland guckt, zum Beispiel, weil du da Fernsehsignale runtersenden willst, dann geht es nur von einer bestimmten Position aus und nicht von anderen Positionen. Mhm. Das heißt, an diesen geostationären Punkten ist viel Gedränge. Es gibt noch andere Bereiche, niedrige Umlaufbahnen, wo viel Gedränge ist. Und das heißt, da ist dann, wenn sich da Müll ansammelt, da hat man schon ein Problem. Und das zweite Problem hat man, dass sich alles bewegt. Also das ist nicht Müll, der wie bei uns auf der Erde einfach rumliegt, sondern der ist ja ständig in Bewegung. Mhm. Und vor allem auch die Umlaufbahnen sind nicht konstant, weil...
Ach echt?
Generell sind Umlaufbahnen von nix konstant. Auch die Raumstation zum Beispiel musst du immer wieder anheben, stimmt, damit sie nicht irgendwann auf die Erde knallt, weil das durch die Restatmosphäre dort oben beeinflusst wird. Durch die kleinen Objekte können durch das Sonnenlicht direkt beeinflusst werden.
Ja, okay.
Den Druck der Strahlung, Strahlungsdruck heißt das. Also da hast du jede Menge nicht gravitative Kräfte und du hast natürlich gravitative Störungen vom Mond und so weiter. Also das sind alles komplexe Umlaufbahnen und du kannst nicht quasi beliebig genau vorhersagen, wann wo die Dinger rumfliegen. Und wenn so ein Teil dich trifft, die sind alle wahnsinnig schnell. Die sind da oben mit Dutzenden Kilometern pro Sekunde unterwegs und da reicht auch schon ein kleines, so ein Zentimeter großes Brockern, Staub oder Teil, Bruchteil, dass du da wirklich irgendwie großen Schaden anrichten kannst. Mhm. Das heißt, das macht den Müll, obwohl da wirklich viel Platz ist, du hast so ein Problem und ein Problem, das man lösen sollte. Ich sehe halt nur momentan noch keine wirklich brauchbare Möglichkeit, dem was entgegenzusetzen, weil ich habe jetzt im Detail nicht verfolgt, was die Schweizer da treiben, aber sie werden auf jeden Fall vermutlich irgendein Gerät ins All schicken,
genau,
das diesen Müll wegtut.
Ja, wegschleppt tatsächlich.
Genau.
Das scheint irgendwie der erste Schritt zu sein. Und ich glaube, so ein 100 Kilo Ding, das stelle ich mir noch vergleichsweise trivial vor, aber schlimm wird's dann halt wirklich, wenn du so, ja, was weiß ich, ein Zentimeter große Teile irgendwie einsammeln
willst. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, weil jedes Mal, wenn du eine Rakete startest, hast du neuen Müll. Das geht nicht anders.
Ja.
Also da kriegst du gefrorene Treibstoffbrücken, irgendwelche Lack, der absplittert davon, irgendwelche Solarzellen, die dann sich im Laufe der Zeit degenerieren und irgendwie so Teile abgehen von der Beschichtung. Da ist quasi jeder, die ganzen nicht gebrauchten Raketenstufen und alles. Also jeder Start erzeugt neuen Müll. Und wenn ich jetzt quasi ein großes Drum wegschleppe, dafür aber irgendwie Unmengen kleine Trümmer neu erzeugt habe, dann hat man ein Problem nicht viel gelöst. Vor allem, weil man dann, wenn das so, diese ganzen Missionen, die ich jetzt bisher gesehen habe, diese ganzen Techniken, das sind wirklich so welche Greifer oder welche Seile, die dran montiert werden und dann quasi so in die Atmosphäre reinhängen.
Eigentlich brauchst du eine riesige Filtertüte wahrscheinlich, ne?
Ja, aber auch das funktioniert nicht. Also natürlich hundertprozentig und liebe Hörerinnen und Hörer, spart euch bitte in den Kommentaren mir Bilder und Links und Videoausschnitte von der Weltraumputze von Spaceballs zu schicken. Ich habe die tausendmal gesehen. Ja. Jedes Mal, wenn ich vom Weltraummüll erzähle, kommt die. Ist lustig, wenn man es zum ersten Mal hört. Mhm. Ist aber auch keine wirklich, also selbst Techniken, die daran angelehnt sind, das geht nicht, weil da sind wir wieder beim großen Weltraum. Ich kann da nicht einfach so wie ich hier auf der Erde mit dem Müllkehrfahrzeug wie einmal die Straßen auf- und abfahren, dann habe ich alles weg. Das Weltall ist groß. Da kann ich nicht irgendwie so eine Putzer, Sauger, was auch immer, wenn Saugen im Weltall geht sowieso nicht, aber irgendwie so ein Ding hinschicken, das dann einfach alles einsagt, weil ich einfach, da muss ich Unmengen neue Infrastruktur ins Weltall bauen, um diese Geräte, wie auch immer sie funktionieren, aufzutanken und so weiter. Also das ist, wenn, dann müsste man eine Methode finden, wie man das von der Erde aus erledigen kann, zumindest den Kleinkram. Man kann, es gibt Überlegungen, da wirklich so mit Laserstrahlen drauf zu heizen und die entweder halt wie noch kleiner zu machen oder halt dann irgendwie aufzuheizen, dass die dann irgendwie andere Eigenschaften haben und die der Strahlungsdruck anders wirkt, die in der Atmosphäre stärker beeinflusst werden und von selbst runterkommen. Aber auch da, das ist vielleicht technisch möglich, aber nicht bei allen Objekten. Und dann hat man wieder das Problem, dass du dafür auf der Erde jede Menge große Laserkanonen bauen musst, die ins All schießen und dir nicht sicher sein kannst, ob nicht mal jemand auf die Idee kommt, mit den Dingen woanders hinzuschießen. Oder auf was zu schießen, was noch nicht kaputt ist. Mhm. Ja, also diese ganzen Weltraummüllgeschichten, ich verlinke dann vielleicht noch mal ein paar Artikel oder Podcasts, die ich zum Thema aufgenommen habe, das ist wirklich ein Problem, das ist eine Ressource, die wir auch geschafft haben zu vermüllen. Ja, also das Weltall ist tatsächlich eine wichtige wirtschaftliche Ressource für uns, wenn man allein nur denkt, was alles auf dieser Welt per GPS durch die Gegend gesteuert wird.
Ja, wir haben es ja auch super geschafft, die Erdatmosphäre zu vermüllen. Warum sollen wir nicht da noch ein paar Kilometer rausgehen? Ne?
Ja. Und also insofern, aber es ist, da tun wir uns halt wesentlich schwerer, das wieder aufzuräumen. Also wir tun uns auch auf der Erde schwer, aber da wäre es prinzipiell leichter. Wir tun es halt nur nicht. Ja, wir tun es halt einfach nicht, obwohl es leichter wäre. Im Weltall ist es auch prinzipiell schwer. Also ich bin gespannt, was die Schweizer dann machen, ob das was wird. Ich habe schon in den letzten Jahren viele geplante Missionen zur Weltraummüllbeseitigung gesehen. Meines Wissens nach so richtig gestartet oder ist keiner davon. Aber wir können ja hoffen.
Genau. Darüber hinaus habe ich auch nichts aus dem Weltraum zu erzählen. Alle anderen Meldungen, die ich habe, sind von der Erde.
Ich habe auch ein bisschen wenig Weltall heute, aber
sehr gut.
Ein paar Weltallmeldungen. Ich habe ja nicht 1, 2, 3, 4. Okay, doch.
Nein.
1, 5 sehe ich gerade. Fangen wir wieder was mit guten Nachrichten an. Proxima Centauri B. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über den Kerl schon mal geredet haben.
Ja, nächstgelegenes Dings.
Genau, das ist also Proxima Centauri ist der uns nächstgelegene Stern und knapp 4 Lichtjahre weit entfernt. Und da hat man schon vor einiger Zeit einen Planeten gefunden. Also man hat früher mal, die Jahreszahl weiß ich gerade nicht, einen Planeten gefunden, hat sich herausgestellt, den gibt's gar nicht, das war nur quasi ein Messfehler. Dann hat man aber echt einen Planeten gefunden und dieser Planet ist tatsächlich einer, der zumindest von der Größe her und von der Masse her erdähnlich ist. Also ich muss das jetzt vermutlich nicht nochmal ausbreiten, dass erdähnlich nicht heißt.
Zweite so Erde!
Ja, also das habe ich, glaube ich, wirklich oft genug hier im Podcast schon erklärt. Also erdähnlich heißt so groß ungefähr, so schwer ungefähr wie die Erde.
Menno.
Ob dort lebensfreundliche Bedingungen herrschen, das ist eine komplett andere Frage. Und bei Proxima Centauri war es eher unwahrscheinlich. Ich meine, der liegt zwar in dem Bereich, den man habitable Zone nennt, also dort, wo die Strahlung des Sterns prinzipiell nicht so stark, nicht so schwach wäre, dass Temperaturen auf der Oberfläche herrschen könnten, die flüssiges Wasser möglich machen könnten. Dazu muss natürlich irgendwie Wasser da sein, es muss eine Atmosphäre da sein und so weiter. Also das ist, nur weil der in der habitablen Zone ist, heißt das noch lange nichts. Aber man weiß halt erstens, dass der Proxima Centauri ein roter Zwergstern ist. Mhm. Das heißt, rote Zwergsterne sind klein, wie der Name nahelegt, strahlen schwach und wenn man einen Planeten haben will, auf dem es warm genug ist, dann muss der Planet nahe genug ranrücken. Mhm. Das heißt, dieser Planet Proxima Centauri b, der braucht nicht irgendwie 365 Tage für eine Runde um seinen Stern, wie die Erde um die Sonne, sondern der braucht nur 11 Tage.
Oh.
Das heißt, der ist wirklich sehr nah dran.
Ganz schön windig und dann auf der Oberfläche, ne?
Ich sag doch, dich mache ich fertig. Irgendwann bringe ich dich in die Klapse.
Ja, ich werde nachher auf den Wind zurückkommen, tatsächlich aber auf einen anderen Wind. Ja. Also man weiß, dass ein Planet, der so nahe dran ist, da stehen die Chancen gut, dass er quasi die, na, wie heißt's auf Deutsch, dass der die Rotation sich durch die Gezeitenkraft so angepasst hat, dass der Planet immer die gleiche Seite zum Stern zeigt. Also das, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei Proxima Centauri B der Fall ist.
Ist das nicht das, was der Mond auch macht?
Genau. Ja. Und das macht der Mond, und das liegt halt auch daran, dass der Mond von der Gezeitenkraft der Erde abgebremst wird. Die Rotation, im Detail ist es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus. Und natürlich üben auch Sterne, also die Sonne übt, also ein Drittel der gesamten Gezeitenwirkung, die auf die Erde wirkt, stammt von der Sonne. Mhm. Also selbst wenn der Mond verschwinden würde, hätten wir immer noch Gezeiten auf der Erde, die von der Sonne stammen. Und der Mond ist halt nur deswegen, übt größere Gezeiten auf uns aus, weil er näher dran ist. Mhm. Und natürlich, die Erde übt Gezeiten auf den Mond aus. Und diese Gezeitenkraft der Erde auf dem Mond hat den Mond so weit abgebremst, die Rotation, dass sich eben dieser synchrone Zustand eingestellt hat. Und das kann auch bei Planeten passieren. Also ein Stern und ein Planet, die sich sehr nahe sind, dann kann die Gezeitenkraft des Sterns dafür sorgen, dass der Planet dem Stern immer die gleiche Seite zuwendet, was nicht unbedingt optimal sein kann für Leben, weil dann hast du eine Hälfte des Planeten, auf dem es immer hell ist und immer heiß ist, und eine andere Hälfte, auf der es immer kalt ist und immer dunkel ist, und dazwischen hast du Winde, wenn eine Atmosphäre da ist. Also das ist generell keine lebensfreundliche Bedingung. Ich bin mir aber jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob Proxima Centauri wirklich einer ist, der so hinzeigt, oder ob der noch außerhalb dieser Grenze ist, was aber nichts macht, weil es gibt noch einen anderen Grund, aus dem Proxima Centauri lebensfeindlich sein könnte, und das ist der Stern selbst. Denn rote Zwerge, weiß man, sind sehr aktiv. Die erzeugen sehr viele Strahlungsausbrüche, sehr starke Sternwinde. Ah, das sehen wir jetzt bei den Winden. Und das könnte dafür sorgen, dass wenn da halt irgendwie ständig der Planet mit Teilchenstrahlung, mit Strahlungsausbrüchen, vor allem mit ultravioletter Strahlung, ja, das tun die ja recht gerne, diese roten Zwerge bombardiert wird, dann ist das fürs Leben nicht so optimal. Ultraviolette Strahlungsausbrüche ständig. Jetzt haben aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Ländern untersucht, wie das jetzt tatsächlich aussehen könnte, also wie eine Atmosphäre aussehen könnte und ob die Atmosphäre stark genug wäre, um das Leben, sofern es denn existieren könnte, auf Proxima Centauri vor dieser UV-Strahlung zu schützen, weil das passiert ja bei uns auf der Erde. Ja. Wir haben eine Atmosphäre, die blockt ja einen großen Teil der UV-Strahlung ab, ja, also durch die Ozonschicht zum Beispiel. Und die haben dann, also wieder am Computer natürlich simuliert, weil beobachten kann man da nicht so viel, haben unterschiedliche atmosphärische Bedingungen simuliert und geguckt, wie viel UV-Strahlung da jetzt wirklich durchkommt. Und die haben gesagt, okay, wenn es da jetzt Atmosphären gibt, so Kohlenstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Atmosphären, die ungefähr so 105.000 Millibar, also in dem Bereich haben sie sich angeguckt und geschaut, was dann passiert, und festgestellt, dass selbst im Worst-Case-Szenario die Bedingungen noch so sind, dass zumindest Mikroorganismen, die wir hier auf der Erde haben, dass die unter diesen Strahlungswerten überleben könnten. Ja, also natürlich ist das nur ein theoretisches Ergebnis, wie gesagt, unter dem, wenn es dort eine Atmosphäre gibt, die diese Eigenschaften hat, dann kann simples Leben dort existieren. Ob dieser Planet diese Atmosphären hat, und das wissen wir alles nicht. Wüssten wir erst, wenn wir das genau untersuchen. Da haben wir keine Teleskope, die das können. Aber zumindest ist quasi noch nicht alles verloren für Proxima Centauri B.
Das ist doch schon mal was. Genau. Wo du bei Mikroorganismen bist, ich hätte was mit Makroorganismen.
Bitte.
Chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben nämlich ein 75 Millionen Jahre altes Dinosaurier-DNA-Stückchen gefunden. Ja, okay. Sie haben also Fossilien auseinandergenommen, was man halt so macht mit Fossilien, so aufgeguckt, ne, was ist da, und geputzt und getan und sonst was, und haben Knorpelgewebe gefunden, also versteinertes Knorpelgewebe, und haben in diesem Knorpelgewebe Zellen mit Erbgutmaterial drin gefunden. Und jetzt, was ich total faszinierend finde. Das heißt, genau, falls Corona uns nicht alle dahin rafft, Jurassic Park, habe ich auch gedacht.
Ach, wir wollten doch nicht Corona erwähnen.
Ach, verdammt.
Ja.
Wir werden alle an Jurassic Park sterben. Aber fand ich total spektakulär. Ich weiß jetzt nicht, was sie damit machen werden und was man damit machen kann, aber vielleicht kann man damit ja wirklich irgendwie neue Dinosaurier züchten oder Dinosaurier-DNA in Menschen einbringen. Dann kriegen wir alle ganz kurze Arme und können irre schnell laufen und so.
Genau, ja, können wir uns die Hände nicht mehr waschen, dann stellen wir erst recht aus. Ja. Ich bin ziemlich, vielleicht kann wirklich, aus DNA kannst du nicht alles Mögliche rauslesen. Ja, darum gucken wir da so viel drauf. Aber ich würde mich interessieren, was die offenen Fragen sind, die man bei den Dinos noch damit beantworten kann. Also ich kann mich erinnern, allein diese, wenn du dir anguckst, wie sich das Bild der Dinosaurier verändert hat, von diesen komischen trägen Echsen zu diesen Reptilienmonstern, jetzt zu den Drag-Green-Vögeln,
die wir genau, da haben. Genau, Farben, ne? Das fand ich eigentlich das Spektakuläre, dass auf einmal alles farbig wurde, ja.
Und das hat man dann wirklich, das haben die auch irgendwie aus irgendwelchen nicht Partikeln, sondern irgendwie, wie heißen die Dinger? Die Pigmente. So, ja. Und die man da irgendwo an Knochen, ich krieg das nicht hin, ich kenne mich mit dem Thema auch nicht aus, aber irgendwie aus Fossilien haben die jeweils Methoden gefunden, rauszufinden, welche Farben die Dinger hatten. Das ist jetzt keine reine Fantasie, sondern basiert auf Daten. Und ich frage mich halt, wenn du jetzt mit der DNA, ob du da quasi direkt rauslesen kannst, wie die dann vielleicht noch genauer rekonstruieren kannst, wie die wirklich ausgesehen haben.
Wenn es ein Flugsaurier war, kriegen wir vielleicht irgendwann Riesenspatzen oder Riesentauben
mit
Exoskelett.
Ja, oder Riesenhühner, dann gibt's irgendwie, was heißt nämlich so wie der auf dem Oktoberfest, hast du da wie so Riesen, so wie der gegrillte Ochse, hast du so einen Riesengrillhuhn.
Ja, aber dann machen wir daraus lieber Riesenenten gegen die Heuschrecken.
Stimmt, genau, ja.
Wird dann halt ein bisschen laut, ne, wenn er die ganze Zeit so, Quack! Wie, aber mal. Bisschen Spund ist halt immer.
Dann hast du so, was weißt du, anstatt einer Schweinshaxe, einer Stelze, kannst du so ein Hühnchenschenkel quasi in riesengroß. Ja, so heißt das in Österreich. Heißt das in Deutschland nicht so?
Nee.
Nicht?
Stelze. Nee, willst du auch noch ein Stück Stelze? Nee, lass mir, sind mir zu dünn.
Heißt wirklich so. Das heute gerade im Falter, im Wiener Stadtmagazin gelesen, einen langen Artikel über das Schweizer Haus im Wiener Prater. Dass er berühmt ist, erstens für sein Bier und zweitens für seine Stelzen. Das so heißt das. Also das, was, wie heißt das in Österreich? Eisbein. In Deutschland ist es Eisbein. Oder Schweinshaxe, also gegrillt. Also
ja,
Eisbein
genau. Ist ja. Wo ich herkomme, heißt es Hemmschen.
Okay, ist auch nicht viel besser als Stelze.
Nee, stimmt, aber kann man schön aussprechen. Hemmschen.
Schönes Hemmschen. Gut, dann mache ich vielleicht nochmal mit Essen weiter. Essen und Biologie. Hast du schon mal eine Durianfrucht gegessen?
Ja, eine getrocknete allerdings.
Okay. Ich noch gar nicht. Also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Ich weiß nur, dass die halt wirklich, diese gewaltige Stinkfrucht sein soll, die halt wirklich so extrem ist, dass du sie irgendwie nicht in Hotels mitnehmen kannst und nicht in Flugzeuge mitnehmen kannst.
Das getrocknete stank übrigens nicht so und hat irgendwie ein bisschen muffig fad, fand ich das irgendwie.
Ja, also ich hab noch weder eine gesehen, noch eine gerochen, noch eine gegessen. Also ich kenne die immer nur aus Erzählungen, diese Frucht. Und hier steht in dem Artikel, der Geruch bewegt sich je nach Nase irgendwo zwischen vanillig, zwiebelig und faulig, käsefüßig. Und was die Wissenschaft jetzt herausfinden wollte, war, warum stinkt diese Frucht? Und das hat man jetzt gemacht. Und zwar waren das die Wissenschaft. Nein, Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie, was es gibt, an der TU München. Die haben das untersucht und haben diesen Durian-Gestank chemisch untersucht und dort Schwefelverbindungen gefunden. Und eine Mischung von zwei Stoffen ist es, die es macht, ja. Und ich sage immer gern chemische Bezeichnungen. Ethyl-2S-2-Methylbutanoat und 1-Ethylsulfanyl-Ethan-1-Thiol. Das erste, Ethyl-2S-2-Methylbutanoat, das ist so ein bisschen fruchtig, ja. Das ist so eine Aminosäure, glaube ich. Nee, das andere ist eine Aminosäure. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen ein fruchtiger Geruch. Und das andere, das 1-Ethylsulfanyl-Ethan, ich dachte, ich krieg's hin. Ethan-1-Thiol, das erinnert ein bisschen so an Röstzwiebeln. Und man hat eine erhöhte Aktivität eines Enzyms gefunden, das Methionin. Das ist ein Enzym. Enzyme kann ich nicht so gut.
Ich höre mir das nachher nochmal in aller Ruhe an und mache da draußen einen Sendungstitel. 1-Methylinizinase.
Ja, wenn ich kurz mal abschweifen darf, in der aktuellen Science Master Show rede ich auch kurz über Chemie, über eine coole Forschung von der Uni Linz, wo sie CO2 in Alkohol umgewandelt haben, mit einem Katalysator, den sie dann entwickelt haben, und den habe ich dann, weil ich darüber rede, den habe ich wirklich auswendig gelernt, dieses Ding, und das hat irgendwie 5 oder 6 Shows gedauert, bis ich das fehlerfrei aufsagen konnte ohne Hilfe. Und das ist echt ein cooles Ding.
Wie heißt es?
Kobalt-3-Phenylphosphin 15-15-Tris-2356 Tetrafluoro-4-MeO-PG7 Thiophenylchorol.
Super.
So heißt das Teil, ja. Also es ist nicht das Korol, sondern es ist ein Korol. Also das Korol ist quasi eine Stoffbezeichnung. Es ist ein Kobalt, bla bla bla, Korol, das die gefunden haben. Ja. Und darum hatte ich gedacht, ich bin jetzt eigentlich perfekt ausgerüstet, um diese ganzen Chemienamen zu sagen. Aber die hauen einen immer wieder kaputt. Also die Chemikerinnen und Chemiker, die sind fies mit ihren Namen. Ja, also sie haben ein Enzym gefunden, das Methionin und so weiter. Und das kann diese schwefelhaltige Aminosäure umsetzen und sorgt dafür, dass kann, wie gesagt, ein Teil von Geruch sein. Diese Studie zeigt allerdings, dass eben dieses Ethionin, diese Aminosäure, die ein Verwandter von diesem Methionin ist, also Ethionin und Methionin, dass diese Aminosäure Ethionin verantwortlich ist für diesen Geruch. Und tatsächlich haben die auch das erste Mal, die Leute, Ethionin in einer Pflanze nachweisen können. Und wenn so eine Durianfrucht reif wirkt, dann steigt dort der Ethionin-Gehalt und das Ethantiol hat zugenommen. Das ist ein chemischer Vorläufer für diese Duftstoffe, ja. Und man weiß jetzt also, wir machen jetzt auf den Chemie-Podcast.
Ja, genau. Genau, wir machen einfach nur einen chemische Verbindung Vorleswettbewerb.
Ja, da gibt es tatsächlich, das wäre cool, müsst ihr mal kurz irgendwie auf raussuchen. Es gibt, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben über die Chemie, es gibt tatsächlich eine internationale, wie heißt denn diese Organisation? Die heißt tatsächlich International Union of Pure and Applied Chemistry. Die ist zuständig, diese chemischen Stoffe zu benennen. Und das, was wir so haben, ist sowas wie Wasser, ja, oder ja, Alkohol.
1, 2, 3 Hexahydroxyhexan, ja.
Das sind quasi Trivialnamen. Mhm. Ja, also dann gibt's also das klassische wie Kohlendioxid und alles. Das sind eigentlich auch das Trivialnamen. Also wenn du jetzt quasi so einen chemischen Stoff wirklich dann exakt benennen willst, dann musst du ihm nicht nur sagen, was da drin ist, weil wie CO2, da weißt du, okay, da ist C drin und da ist O drin und von einem doppelt so viel wie vom anderen. Aber es sagt dir noch nicht, wie die genau zusammenhängen, welche Art von Bindungen sind, wie das räumlich orientiert ist. Und das sind zum Beispiel jetzt in dem Namen, den ich vorhin dann gesagt habe, sind dieses 15 Tris, 2, 3, 5, 6 Tetrafluor, das sind alles diese räumlichen Anordnungen und so weiter. Und okay, wenn du das eben wirklich exakt beschreiben willst, dann bekommst du eben diese elendslangen Bezeichnungen. Tatsächlich gibt es die längste benannte Verbindung, das heißt ein Protein, das hat den Trivialnamen Titin.
Was auch, das noch geht ja noch,
ja. Ja, das ist aber der Trivialname. Der korrekte chemische Name hat insgesamt 189.819 Buchstaben.
Aha.
Und man kann den tatsächlich, wenn wer will, kann das irgendwie, ich guck mal, ob ich die schon gegoogelt kriegt, dann können wir das verlinken. Man kann das anfangen und vorlesen. Es fängt an, oh Gott, Methionyl, Treonyl, Treonyl, Glutaminyl, Arginyl, und dann geht's weiter und hört auf mit Isoleucin.
Ist ein bisschen wie Pi auswendig lernen, ne?
Pi auswendig lernen ist viel, viel cooler, muss ich sagen, weil ich bin ja...
Weil du es kannst.
Ja. Ja, und am 14. März ist oder war, je nachdem, wann es hört, in der offizielle Pi-Tag. Aber ich glaube, es gibt keinen Verein, der Methionyl, Treonyl, Treonyl, Glutaminyl und so weiter irgendwie auswendig gelernt hat. Und wenn es eine gibt, muss ich mir überlegen, ob ich beitreten will oder nicht. Aber ich kann es mal verlinken. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, eine Seite gefunden, da steht es drinnen. Und dann können wir irgendwie einen Vorleser, das da treten, gehen wir auf die Bühne. Wir lesen das vor in verteilten Rollen.
Genau. Ja, wir lesen das in verteilten Rollen vor und tun so, als würden wir irgendetwas diskutieren.
Genau.
Trimeter, Trilülülülülül.
Genau. Ja, das machen wir. Guter Plan. Ja, das muss man da gucken. Kulturmäßig ist sowieso nichts los, weil genau, alles abgesagt wird. Da kommen höchstens drei Leute.
Nee, also da kommen alle, weil es nichts anderes gibt.
Wahrscheinlich. Wir starten durch. Da kriegen wir eine Samstagsabendshow.
Ja,
Holger und Klein. Holger und Florian lesen chemische.
Streiten chemische Verbindungen. Genau.
Genau. Das chemische Quartett.
Sehr gut.
Ja. So, während, ach, hier habe ich schon gefunden. Ja,
währenddessen gut, ich haben.
Das schöne Wort.
Was?
Ja, ich war schon fertig. Ich habe nur gerade noch hier den Link gefunden, wo das komplette Wort drin steht. Und dann könnt ihr das alles gerne zu Hause nachlesen.
Währenddessen haben amerikanische Wissenschaftler Hinweise auf ein bisher unbekanntes antikes Großreich gefunden. Sowas finde ich ja auch immer super spannend. Und zwar. Ja,
die hatte ich auch in meiner Liste.
gab es in Anatolien irgendwie so einen Bauer, der irgendwie einen Bewässerungsgraben ausgehoben hat und hat da drin einen Stein gefunden, wo irgendwas Unbekanntes draufgeschrieben war, hat den Archäologen Bescheid gesagt, die sind vorbeigekommen, haben da eine Stele ausgraben können mit dieser Schrift drauf. Die Schrift oder der Text oder die Sprache, in der das verfasst wird, nennt sich Luwisch. Was finde ich irgendwie auch ein bisschen österreichisch klingt.
Luwisch.
Ja. Luwisch. Das
könnte österreichisch sein.
Leiband, Luwisch. eine Sprache aus der Bronze- und Eisenzeit, die da verwendet worden ist. Dann haben sie sich das mal übersetzt und durchgelesen und haben dabei eine Geschichte über den Ausgang von einem 2700 Jahre alten Krieg gelesen. Und dieser Krieg hat da eben in dieser Gegend stattgefunden und verloren hatte damals König Midas, der mit dem Gold. Genau. Finde ich total spannend.
So. Ja, ich meine, der hat vermutlich nicht wirklich Dinge in Gold verwandeln können.
Doch, aber doch.
Ach, doch.
Doch, sicher. Steht doch überall. Nee, ja, nee. Aber ja, aber nee. Und Auftraggeber für diese Botschaft war ein König Hartapu, von dem wusste man bisher.
Hartapu.
Okay, jetzt habe ich auch.
Ja, vielleicht war der verwandt mit Midas, weil wenn der alles, was er angreift, in Gold verwandelt und also, aufs Klo geht, dann kommt das ja Hartapu raus.
Genau. Okay, also ein König Hartapu. Ja. von dessen Existenz man bisher zwar wusste, aber man wusste überhaupt nicht, wer das ist und wo der gelebt hat und was der gemacht hat und sowas. Und das ist jetzt der erste Hinweis darauf, wo dessen Reich gelegen haben könnte und wie groß es möglicherweise gewesen ist, weil man wohl ein Großreich gewesen sein muss, um überhaupt gegen Midas hat antreten und den dann auch noch besiegen können. Und da haben sie jetzt immerhin eine Stelle gefunden in Anatolien, wo sie mit Grabungen anfangen können. Finde ich super.
Ja, also neue, ich kann immer nur wieder empfehlen, also dass diese Archäologie-Geschichten Götter, Gräber und Gelehrte, das ist ein cooles Buch. Das ist so ein Klassiker von C.W. Ceram. Das ist, glaube ich, ein Künstlername, weil die echte Person, ich glaube, das war aus einer Zeit, wo, ich glaube, die Person ist auch nicht irgendwie ganz moralisch einwandfrei, wer auch immer der Typ war.
Irgendwas war
aber, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich cooles, also der beschreibt wirklich so die klassische Entdeckung der klassischen, wie halt die Leute irgendwie die klassischen Großreiche, also irgendwie die in Griechenland, Troja, Ägypten, Mesopotamien gefunden haben. Und es gibt noch einen zweiten Band, der heißt Schwarze Schlucht und irgendwas anderes. Mhm. Und da beschreibt er, wie das Reich der Hethiter entdeckt worden ist. Und das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Also die Hethiter, das sind auch Typen, die dürften auch in der gleichen Gegend rumgelaufen sein, wie hier dieses Neue Reich, also auch das so in der Türkei, Anatolien. Und diese Hethiter hat man eigentlich bis dahin, so bis zum späten 20. Jahrhundert, glaube ich, 20. Jahrhundert, so, nee, 19. Jahrhundert, Entschuldigung, bis zum späten 19. Jahrhundert eigentlich nur aus ein, zwei Sätzen in der Bibel gekannt, ja. Da waren halt irgendwie, was im Alten Testament, wo ständig irgendwelche Völker aufgezählt werden hier und er vernichtete die so und so und es kamen die so und so und da waren halt die Mutter Hethiter mit drin. Und mehr hat man über die nicht gewusst. Und dann hat man durch Zufall ein paar so alte Schrifttafeln gefunden. Man hat dann bei Ausgrabungen ein paar so alte Ruinen gefunden und dann wirklich so Stück für Stück rausgefunden, aha, da war ein ziemlich großes Reich, das ziemlich lange Zeit existiert hat und das waren eben die Hethiter. Also das finde ich fast so cool, wie neue Säugetiere ist, neue Großreiche entdecken.
Und das, was ich ja auch ganz spannend finde, ist, nur weil das mal in der Bibel erwähnt wurde, sich auf die Suche danach zu machen, da gehört ja auch einiges an Gottvertrauen dazu, überhaupt mal zu sagen, ich gucke jetzt mal, ob da was dran ist, weil eigentlich würdest du ja sagen, ja komm Eddie, das ist sowieso, die Hälfte davon ist sowieso sich ausgedacht, die andere Hälfte hat sich der Papst im dritten Jahrhundert erlogen und fertig, aus, wir betrachten das jetzt einfach nur als Roman sozusagen, schon spannend, ja.
Ja, cool. Kann ich empfehlen, so dann willst du noch eine Geschichte, sonst suche ich was, ich mache meine, seit Dienstag werden Tierwanderungen aus dem All mitverfolgt, lautet die Schlagzeile. Und Dienstag war in dem Fall vermutlich der Anfang März, der 10. März war der Dienstag, der in der Schlagzeile genannt wird. Also man hat jetzt bleiben wir mythologisch, auf der Raumstation Icarus installiert. Und Icarus ist natürlich ein Akronym und heißt so viel wie International Corporation for Animal Research Using Space. Ja, also wie üblich sehr bemühtes Akronym, aber ist unter anderem vom Max-Planck-Gesellschaft, aber auch von der russischen Raumfahrtbehörde, vom DLR, die kooperieren da und man nutzt das eben wirklich, um aus dem All gucken zu können, wie Tiere migrieren. Jetzt nicht mehr im Teleskop, also die sitzen ja nicht oben und schauen sich hier irgendwie, weiß ich nicht, die Vögel oder die Hirschen, die Hirsche migrieren nicht. Aber die gucken jetzt quasi nicht die Tiere, sondern die haben tatsächlich Tiere mit Miniatursendern ausgerüstet. Mhm. Und diese Daten kann man quasi vom All aus dann empfangen. Man hat dort ein Computerprogramm, das immer mit der quasi erstens weiß, wo der Sender selbst ist, weiß, wo die ISS ist. Die Daten werden alle lokal gespeichert, weil die ISS, die Raumstation, ist ja nicht immer von jedem Punkt aus der Erde zu sehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Raumstation quasi über das Tier drüber fliegt, schickt der Sender automatisch die aktuellen Daten hin. Also jetzt nicht nur die Positionsdaten, die gesammelt worden sind, sondern auch irgendwie so Luftdruck, Temperatur und andere Umgebungsdaten. Und da laufen so die Tiere rum und jedes Mal, wenn die Raumstation rüberfliegt, schicken sie ihre Daten hin an die ISS und dort werden die vom Computer an Bord verarbeitet und dann, wenn die verarbeitet sind, wieder zurück, glaube ich, nach Moskau runtergeschickt. Und dann kriegst du eine Online-Datenbank und kannst da wirklich gucken, wo die Tiere langlaufen. Was ich cool finde.
Ich hoffe, das ist irgendwie auch
mal öffentlich zugänglich, dass man irgendwie selbst gucken kann. Ja, das wäre so cool, so Crowdsourcing. Kann ich irgendwie meinem Hund einen Chip einpflanzen oder sonst irgendwas und gucken dann vom Weltall, wo er sich rumtreibt.
Da habe ich gerade noch was Schönes gesehen. Kennst du die Sensebox? Wo du Crowdsourcing sagst? Das ist eine Umweltdatenbeobachtungsstation für zu Hause. Okay. Da gibt's so ein Basismodell. Da macht halt irgendwie, weiß ich nicht, Temperatur und so. Und dann kannst du dir so Module dazu kaufen. UV-Belastung, Feinstaub, Wind, Bodenfeuchte und sowas alles. Kannst das alles so zusammenklicken, kriegst es dann, wenn du das haben willst, geliefert, also fertig konfiguriert geliefert. Baust das bei dir auf dem Balkon oder im Garten, je nachdem, ob du Bodenfeuchte misst oder nicht, mit auf. Und machst dann so ein Open Data Citizen Science Ding damit. Also das ist doch cool. Lädst die Daten dann halt ins Internet hoch und jeder kann drauf zurückgreifen. Total cooles Teil ist das, ja. Also das Einzige, es kostet halt nicht wenig Geld allerdings. Aber also ich glaube, ich habe mal geguckt, also das Ding, was ich gerne auf dem Balkon hätte, das ist ohne UV-Strahlung, weil mein Balkon nach Norden rausgeht. Und es ist ohne Bodenfeuchte, aber mit Feinstaub, weil ich an der Straße wohne. Und da wäre ich so bei 280 Euro gelandet oder sowas. Aber wer die über hat, finde ich ein total geiles Teil. Also schöner als jede Außenwetterstation irgendwie.
Ja. Ja, also Wetterstationen sind generell cool. Also erstmal für die Wissenschaft cool. Also glaub gar nicht, sieht man jetzt erst hier mit dem Klimawandel, also was es ausmacht, wenn man lange zurückreichende und dauerhafte Wetterdaten hat. Mhm. Also Wetterstationen. Und je mehr natürlich, desto besser kannst du dann irgendwie hier, je besser ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, desto besser kann ich gucken, was in der Zukunft ist. Ja. Und früher war das, also ich weiß, dass Sternwarten sehr oft Wetterstationen waren oder eigentlich fast jede Sternwarte hat eigentlich eine Wetterstation mit irgendwie mit dabei. Die Sternwarte in Jena ist eine der, wo ich gearbeitet habe, ist eine, wo am längsten, glaube ich, durchgehend in Deutschland gemessen wird. Aber es gibt noch ganz viele andere natürlich, eigene meteorologische Warten. Und wenn das jetzt wirklich so Citizen, ich meine, das ist ja wieder so ein typischer Fall. Also vermutlich, ich überlege gerade, ob ein Smartphone, aber das kann wahrscheinlich keine, so Temperatur, Sonnenstrahlung, das, man hat es meistens irgendwo einstecken, das wird nicht gehen. Mhm. Aber vermutlich ist es jetzt kein großes technisches Drama, wirklich so kleine Dinger zu entwerfen, die sich jeder irgendwie einfach hinpappt, an sein eigenes WLAN ranhängt und das dann kontinuierlich quasi, dann hast du wirklich so ein komplettes Netzwerk überall, wo wer ist.
Das fände ich halt total geil, aber dazu müsste halt so ein Ding wie diese Sensebox in so großen Mengen produziert werden, dass es dann halt auch wirklich vielleicht nur noch 30 Euro kostet oder so. Und dann könntest du das halt wirklich übers komplette Land oder den kompletten Globus ausrollen letztendlich. Das wäre toll. Ja.
Nano-Wettersonden, die in der Atmosphäre ausgestrahlt werden und dann gleichzeitig noch das Sonnenlicht reflektieren und den Klimawandel lösen. Die Technik wird uns retten. Ja.
Alle. Uns alle. Immer.
Immer.
Außer die Luft. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wie Raucher die Luft belasten, obwohl sie nicht rauchen. Und zwar haben sie in einem Mainzer Kino, also Mainz in Deutschland, ein Experiment gemacht. Mhm. Da haben sie in die Lüftungsanlage ein Massenspektrometer eingebaut. und haben geguckt, was macht denn eigentlich die Luftqualität? 4 Tage lang, während verschiedene Filme gelaufen sind. Stellt sich raus, immer wenn das Publikum reingegangen ist, hat das Luftmessgerät einen deutlichen Anstieg wie nennt man das denn? Bemerkt?
Ja,
von gemessen, das war das Wort. Verdammt. Von 35 Chemikalien, die beim Rauchen entstehen und nur beim Rauchen. Und sie vermuten, dass das Ausgasungen der Raucherkleidung ist, ja, die dann vorher noch schnell eine Kippe geraucht haben und dann da reingegangen sind. Und praktisch deren Störvariablen rausrechnen war, dass sie geguckt haben, wie war denn eigentlich die Schadstoffbelastung bei jugendfreien Filmen? Da war sie nämlich geringer als bei Filmen, die nur von Erwachsenen angeguckt wurden. Und das Krasse daran finde ich, die Menge der Schadstoffe für die Dauer des Films entspricht einer Belastung durch Passivrauchen von bis zu 10 Zigaretten.
Okay.
Das heißt, wenn wir beide uns gegenüber sitzen und ich rauche 10 Zigaretten, ist das für dich genauso schädlich, wie wenn du in ein Kino gehst, wo du mit ganz normalen Rauchern, die zuletzt noch schnell eine geraucht haben, sitzt.
Das heißt, in Zukunft Raucher dürfen nur noch nackt ins Kino.
Ja, oder wir machen so Nano-Desinfektionsschleusen.
Ja, vermutlich wird beides nicht passieren. Aber okay. Es ist tatsächlich interessant, ja. Also, oder man braucht irgendwie, mittlerweile ist ja tatsächlich, die Raucher werden ja quasi immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt,
Und
dann werden
mit immer mehr gegängelt. Kann man's ja machen.
Genau. Vermutlich hat die AfD sowas im Wahlprogramm.
Ja,
aber vermutlich gibt's dann so spezielle Raucherkleidung, die du per Zwang anziehen musst zum Rauchen und nur in den speziellen Raucherbereichen anhaben darfst. Was dann immer mit Umkleidekabinen vor jedem Raucherbereich und dann kriegst du vermutlich so irgendwie orange gestreift oder so, damit du doch wie lächerlich aussiehst.
So ein Biohazard-Ding.
Genau.
So. Ja, aber ich fand, also die Zahl hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also dass es 10 Zigaretten Passivrauchen entspricht, fand ich wirklich enorm. Ja.
Gut, dann machen wir gleich vielleicht mit Katastrophen weiter.
Yay!
Wir haben ja bald Ostern. Also ich gehe davon aus, dass
das die Osterkatastrophe.
Ja, die Osterkatastrophe. Ich gehe davon aus, dass dieser Podcast noch vor Ostern veröffentlicht wird.
Ich weiß nicht, wann Ostern ist.
Ich glaube am 12. April, wenn ich mich nicht täusche.
Das kriege ich hin.
Ja. Ostern ist erstmal, Ostern ist Ostern, das ist mal das eine. Und das andere ist, ein Riesenasteroid rast zu Ostern auf die Erde zu. Verheerender Asteroideneinschlag.
Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu?
Ja, ich bin schon sauber, keine Sorge.
Okay.
Innerlich und äußerlich. Ja, Ostern, das ist wieder dieses übliche Clickbait-Quatsch, der in letzter Zeit wirklich überhand nimmt. Und in dem Fall, mittlerweile ignoriere ich das meistens, und in dem Fall gibt es ein paar spezielle Sachen, die mich wirklich ärgern. Weswegen ich das in meinem Blog dann auch nochmal genauer behandelt habe. Also es geht tatsächlich, das ist mittlerweile... machen die sich überhaupt keinerlei Gedanken mehr, keine Mühe mehr, irgendwas, da wird einfach nur irgendwas ins Internet geschrieben. Ja, also wirklich. Also es geht um einen Asteroid, also es geht zuerst mal um einen Asteroid, der heißt 1998 OR2.
Das heißt, der war schon mal da. Nee.
Ja, das heißt, man hat ihn 1998 entdeckt. Genau. Und dieser Asteroid, wenn man dann irgendwie liest, diesen einschlägigen Seiten, die NASA warnt vor diesem Asteroid. Ja, die NASA hat tatsächlich was gesagt zu dem Asteroid und wenn man googelt, findet man das sogar. Nämlich vor 22 Jahren, im Jahr 1998, hat die NASA in einer Newsmeldung was dazu gesagt. Und im allerersten Satz dieser Meldung steht, yay, also jetzt frei übersetzt, die NASA hat einen neuen Asteroid gefunden, der keine... gefährliche Annäherung an die Erde innerhalb der nächsten Jahrzehnte zeigt, halt die Bahn der Erde kreuzt, aber nicht gefährlich ist. Steht da drin. Dieser Asteroid 1998 OR2, der wird am 29. April 2020 in der Nähe der Erde vorbeifliegen. Ja, was, wie die wissen, die aufgepasst haben, nicht zu Ostern ist, sondern 2 Wochen später. Ja, was viele Leute aber abgeschrieben haben, weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, denn es gibt tatsächlich einen Asteroid, der zu Ostern am 11. April in der Nähe vorbeifliegt.
Und tatsächlich einschlägt.
Nein, der heißt Schade. 2004 FG11 und der fliegt auch in der Nähe der Erde vorbei. Also das ist halt, wie gesagt, es fliegen halt Dinge durchs Weltall, das kommt halt vor. Und es kommt tatsächlich ab und zu mal vor, dass Asteroiden knapp an der Erde vorbeifliegen. Also wirklich, keine Ahnung, wie zehntausender Kilometer oder irgendwie vielleicht irgendwie 50.000 Kilometer oder sowas kommt vor. Und das ist dann tendenziell wissenschaftlich durchaus interessant, weil dann sind die nahe, dann kann man da mit Radarstrahlen draufhalten und irgendwie gucken, wie deren Form aussieht. Da kann man wirklich coole Daten draus gewinnen. In dem Fall sind diese beiden, sowohl der eine als auch der andere, also der eine ist 150 Meter groß, der andere ist, glaube ich, irgendwie 2 Kilometer groß, die fliegen alle in mehr als 6 Millionen Kilometern Abstand vorbei.
Das ist reichlich, glaube ich.
Ja, wenn in den einschlägigen Artikel steht dann immer, das ist aus astronomischer Sicht ja quasi ein Streifschuss und so ganz knapp. Aber erstens mal, ja, aus astronomischer Sicht, meine Wegen können 6 Millionen Kilometer wenig sein. Aber die astronomische Sicht ist in dem Fall komplett irrelevant, weil wenn wir uns fragen, ob wir alle sterben oder nicht, dann interessiert uns die menschliche Sicht. Und aus menschlicher Sicht ist das dann relevant, wenn der Abstand null beträgt, ja, und nicht vorher. Das heißt, ob das jetzt 6.000 sind oder 600. 1000 oder 6 Millionen ist komplett egal. Und dann ist es halt wirklich so eine komplette Null-Nachricht, weil die meisten Leute die Zahlen, die Größenverhältnisse im Weltall nicht einschätzen können. Also für die, wenn dann steht, ja, ein astronomischer Streifschuss, 6 Millionen Kilometer, 7 Millionen Kilometer. Ja,
Moment mal, der Mond ist 380.000 oder wie weit entfernt?
Das wissen aber die meisten Leute nicht. Ja, okay. Das ist der 15-fache Abstand Erde-Mond. Ja? Also du könntest genauso gut eine Schlagzeile machen, ein 3.500 Kilometer großes Objekt wird in 400.000 Kilometern an der Erde vorbeifliegen. Heute. Und morgen gleich nochmal. Ja, und übermorgen nochmal. Also, kannst du machen, die Schlagzeile. Ist halt absolut nichts Dramatisches. Das passiert immer schon. Und es fliegen halt immer Objekte durchs All. Also 15 Mal entfernt vom Mond. Also im Weltall fliegen Asteroiden rum. Also im Wesentlichen müsste die Schlagzeile lauten, im Sonnensystem fliegen Asteroiden herum. Ja. Das wäre die eigentliche Schlagzeile, ist halt doch keine Schlagzeile, weil man mit dem keinen Angst machen kann. Und ich weiß nicht, wie sowas entsteht. Vielleicht kommt da irgendwie jemand zum Praktikanten, immer werden die Praktikanten irgendwie gedemütigt, aber irgendwer sagt, naja, hier guck mal irgendwie wieder auf die NASA-Seite, ob du da irgendwie findest, was über den Asteroid, und dann sucht man sich da aus diesen Datenbanken vielleicht irgendwie eine Zahl raus, und weil sowieso keiner interessiert und keiner auch weiß von den Leuten, was man da schreibt, garniert man das hier mit ein paar schicken Einschlagsbildern und fertig ist der Clickbait-Artikel. Und wirklich, wirklich, wirklich schäbig in diesem Zusammenhang ist eine Seite, die mir wirklich in letzter Zeit fast ausschließlich in unangenehmen Zusammenhang aufgefallen ist, und zwar futurezone.de. Da muss man aufpassen, weil futurezone.at ist eine seriöse Technikwissenschaftsseite. Futurezone.de ist eine schäbige Clickbait-Linkschleuder.
Ah, okay.
Und da gibt's, ich habe mal so ziemlich alles, was man dort über Wissenschaft lesen kann, kann man davon ausgehen, es ist Quatsch. Man hat vor kurzem habe ich dort einen Artikel gelesen über die zweite Erde. Ja, da ist schon wieder mal irgendwie eine zweite Erde entdeckt worden, was Quatsch ist, wie ich gerade gesagt habe. Die Geschichte dahinter, die Wissenschaft ist interessant, aber es war keine zweite Erde. Und dann hört dieser Artikel über die zweite Erde mit folgendem Absatz auf. Ich zitiere jetzt direkt von dieser Seite. Doch ist diese zweite Erde nicht der einzige spannende Punkt der jüngsten Vergangenheit. So wollen Forscher etwa einen neuen Minimond ausgemacht haben, der in unserem Orbit seine Bahnen zieht. Darüber hinaus gehen Woche für Woche neue Meldungen über potenziell verheerende Asteroideneinschläge um die Welt. Damit du auch nichts verpasst, halten wir dich stets auf den neuenden Stand, und dann folgen Links zu Asteroid rast auf Erde zu Artikel. Also wirklich, das ist wirklich schäbig, ja. Also selbst dort, wo es nichts zu tun hat, haut man den Panik rein. Da, wo Menschen vielleicht wirklich aus wissenschaftlichem Interesse auf einen Artikel über die zweite Erde klicken, was ich absolut verstehen kann, weil es ein interessantes Thema ist, selbst da schmeißen sie am Ende die "Wir werden alle sterben" Artikel hinterher. Also das ist wirklich, das hat mich wirklich geärgert, und drum habe ich das, obwohl ich diese Artikel mittlerweile meistens ignoriere, dann doch nochmal hervorgekramt, weil mich das wirklich ärgert. Ich weiß nicht, wer futurezone verantwortet, verantwortet, wer diese Artikel schreibt, aber wer es immer tut, schämt euch.
Ja. Vielleicht irgendein Roboter oder sowas.
Das ist vielleicht so noch, ja, soll ich den Roboter schämen, ja.
Genau, das ist genau Roboter-Scham. Britische Wissenschaftler haben währenddessen festgestellt, dass Einsamkeit Entzündungen fördert. Das ist irgendwie eine schöne. Also es geht natürlich um Entzündungsmarker im Körper, ne? Also systemische Entzündung und Entzündungsneigung, jetzt nicht irgendwie Nagelbettentzündung oder sowas. Sie haben eine Metastudie gemacht und haben tatsächlich herausgefunden, dass sich soziale Isolation messbar auf körperliche Entzündungszeichen auswirkt. Okay. Also wer sozial isoliert ist, zeigt stärkere Entzündungszeichen im Körper. Bei Männern ist das wesentlich stärker ausgeprägt als bei Frauen. Und wer sich einsam fühlt, hat das zwar auch, aber nicht so extrem wie wer tatsächlich sozial isoliert ist.
Und wo kommt das her?
Was?
Ja, warum ist das so?
Das weiß ich nicht.
Ach so, ich dachte, das weiß man vielleicht.
Nee, das ist da nicht rausklar geworden. Ich hab's auch eigentlich nur wegen der Überschrift mitgenommen. Also, Einsamkeit entzündet.
Entzündliche Einsamkeit. Das kann auch so ein ZDF-Mehrteil oder sowas genau. sein. Mit dem Arzt in der Hauptrolle natürlich.
Ja, von und spielt irgendwo in Cornwall.
Genau, ja.
Entzündliche Einsamkeit.
Ja, du noch, oder?
Ja, ich habe noch zwei gute Nachrichten mitgebracht. Die eine ist, dass schwedische und ungarische Wissenschaftler festgestellt haben, dass Hunde Wärmestrahlung mit der Nase aufnehmen können. Die Überschrift lautet, sie können sie
Kann
riechen, was sie natürlich nicht können. Die menschliche Nase hat 5 Millionen Riechzellen, die Hundenase hat 300 Millionen Riechzellen. Außerdem ein proportional größeres Hirnareal, um das, was diese Sinneszellen aufnehmen, dann auch tatsächlich zu verarbeiten. Was ich auch krass fand, war, Forscher schätzen, dass Hunde etwa 1 Million Mal besser riechen können als wir. 1 Million Mal. Ich würde verrückt werden. Naja.
Ich überlege gerade, was man da so alles riechen kann, aber.
Ja, schlimm ist das, ganz schlimm. Also dann kannst du halt auch, also das ist ja, die riechen halt Zeit, ne?
Stimmt, ja.
Ja, die riechen zeitliche Verläufe. Also das ist schon, finde ich, sich das einfach mal vorzustellen, dass ein Mensch viel länger in einem Raum ist, als er im Raum ist, wenn du so gut riechen kannst, finde ich schon sehr faszinierend. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben zwei Objekte hingestellt, dann Doppelblindversuche mit Hunden gemacht, zwei Objekte mit einem Temperaturunterschied, den kannst du als Mensch nur feststellen, wenn du das Objekt anfasst. Die Hunde waren aber in der Lage, aus 1,5 Metern Entfernung das wärmere Objekt jeweils zu identifizieren.
Cool.
Und sie vermuten, dass das indirekt auch passiert bei Rettungshunden, die Verschüttete unter Lawinen aufspüren. Mhm. Also, dass sie die nicht riechen, sondern dass sie die Wärmestrahlung dieser Leute aufnehmen.
Ich meine, das ist ja das, was wir künstlich hinkriegen. In der Astronomie ist ja Infrarotastronomie. Ja, ist ja,
stimmt.
Zum Beispiel, wir haben halt Teleskope, die sensibel sind für Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung. Kann ja, jede Handykamera kann das, ja. Also du kannst damit quasi mit der Handykamera, klassisches Experiment, nimm eine Fernbedienung, halt sie vor die Handykamera und wenn du dann irgendwie auf die Fernbedienung rumdrückst, siehst du die Lampe leuchten an der Fernbedienung, die du sonst nicht leuchten siehst.
Ja.
Weil das, und war cool, dass Hunde das mit ihrer Nase können. Finde ich cool. Dann erzähl ich was, wo die Hundenase viel Wärme und viele Wärmeunterschiede registrieren könnte.
Florian baut wieder goldene Moderationsbrücken, ja.
Aber solche von goldenen, ja. Wenn es auf dem Planeten WASP oder WASP-76b Hunde gäbe, dann wären sie erstens sehr schnell tot und zweitens könnten sie davor vielleicht noch coole Sachen mit ihrer Nase riechen. Es geht um einen Planeten, es geht um Superpuffs.
Ah, Superpuff. Hm.
Oder Superpuff.
Ach so.
Das ist eine Klasse von Planeten. Wir reden ja meistens immer nur über Supererden, ja, weil uns nichts interessiert außer der Erde und die zweite Erde. Aber natürlich gibt es da draußen auch alle anderen Planeten. Ja. Also es gibt Planeten wie Jupiter, Saturn, Gasplaneten, es gibt so Eisplaneten wie Uranus und Neptun und so weiter. Und es gibt Planeten anderswo, die es bei uns gar nicht gibt. Ja, die Supererden zum Beispiel. Ja. Also Planeten mit einer festen Oberfläche, die aber deutlich mehr Masse haben als die Erde. Ja. Also sowas zwischen Erde und Neptun ungefähr, ja. Also Neptun ist ein großer Eis-Gas-Planet. Die Erde ist die Erde und dazwischen haben wir nichts im Sonnensystem. Anderswo gibt es oder sowas. Und dann gibt es eben auch die Superpuffs. Das sind Planeten, die zwar eine Durchmesser, eine Größe haben, die ungefähr in die Ecke von Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn geht, also wirklich so groß wie die Gasriesen, allerdings eine extrem geringe Masse haben, also die eine extrem geringe Dichte haben. Mhm. Ja, und beim Stern Kepler 51 hat man zum Beispiel sowas entdeckt, da hat man drei Superpuffs entdeckt, die haben die Dichte von Styropor, 0,0 Gramm pro Kubikzentimeter, 0,03 Gramm.
So ein sehr, sehr leichter Planet, ne?
Genau, ja, die sind halt wirklich, das liegt vermutlich daran, dass die halt wirklich sehr nah an ihrem Stern sind oder der Stern halt so heiß ist, dass die wirklich quasi so aufgeheizt werden, dass das Gas halt wirklich extrem luftig ist quasi. Und
Schaumplaneten.
So ungefähr, ja. Mhm. Und dann gibt's auch noch ultra heiße Jupiter. Ja, der Name ist eigentlich selbsterklärend, also quasi noch heißer, aber auch ein Gasplanet. Und so einen hat man jetzt eben gefunden. Leute von der Europäischen Südsternwarte haben den gefunden. 640 Lichtjahre entfernt im Sternbild Fische. WASP 76b heißt das Ding. Und WASP ist Wide Angle Search for Planets, glaube ich, ist einfach so ein Beobachtungsprogramm. Mhm. Und dieser Planet ist, das ist einer von denen, die ich vorhin erwähnt habe, die gebundene Rotation haben. Also wo eine Seite immer zum Stern zeigt, die andere nicht. Und auf der Seite, die zum Stern zeigt, hat es ungefähr 2400 Grad. Was schon ordentlich frisch ist. Ja,
da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
Sehr schön. Genau. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen. Ja, also man weiß natürlich, man hat ein bisschen eine Ahnung, was es dort in der Atmosphäre für Zeug gibt. Und unter anderem weiß man, dass es dort so heiß ist, wenn der Teil zum Stern zeigt, dass dort es Moleküle im Wesentlichen nicht gibt. Ja? Also es ist so heiß, dass Moleküle auseinanderfallen, ja, sondern nur noch Atome, einzelne Atome da sind. Mhm. Das ist so heiß, die können ja nicht zusammenhalten. Was so viel heißt, also wenn es dort Metalle gibt, weil irgendwo muss ja auch Metall mit drin sein in diesem Planeten.
Plasma-Planet.
Plasma-Planet ist das falsche Wort.
Plasma-Planet, ist mir egal, nee, klingt geil.
Ja, aber diese Metalle halt, du hast ja auch irgendwie im Jupiter, im Saturn hast du auch Metalle drin, aber die stecken halt dann irgendwo im Kern oder sind irgendwie verteilt in der Atmosphäre und fallen da gar nicht auf, weil da so viel, enorm viel Wasserstoff und Helium noch mit drin ist. Aber die gibt's dort und in dem Fall ist es halt so heiß, dass du wirklich, du hast da Eisen verdampft dort in den Temperaturen. Jetzt hast du aber auch, weil eine Seite immer heiß ist, die andere immer kalt ist, extreme Temperaturunterschiede zwischen heiß und kalt und extreme Winde, die halt von der Tag- zur Nachtseite führen und die reißen auch dieses verdampfte Eisen, diesen Eisendampf mit sich. Und was passiert, wenn verdampfte Eisen von der heißen auf die kalte Seite kommt? Es wird wieder fest und es regnet.
Es regnet, das
heißt, auf dem Eisen.
Ja. Wow, Ragnarök.
Ja, das wäre da braucht man wirklich einen ordentlichen Schirm. Und das hat man wirklich entdeckt. Die haben mit einem einem Spektrographen, also wo du wirklich das Licht analysieren kannst, dann gucken kannst, wirklich was da für Zeug in der Atmosphäre ist, und haben wirklich damit gezeigt, erstens, dass eben dieser Planet nicht nur unterschiedliche Tag- und Nachtseitentemperaturen hat, sondern eben auch diese Tag- und Nachtchemie quasi entdeckt. Ja, also die haben diesen Eisendampf gefunden an der Grenze, die die Tagesseite von der Nachtseite trennt, aber nicht an der Seite, also quasi an der Abendgrenze. Also eine Seite ist quasi Abend, die andere ist Morgen. Und auf der Abendgrenze haben sie die gefunden, auf der Morgengrenze nicht. Das heißt, der Eisendampf wird halt kommt halt nicht komplett rum durch den Wind, sondern kondensiert halt und regnet dann einfach in tiefere Schichten ab. Das heißt, dort haben wir einen Planeten gefunden, auf dem es Eisen regnet.
Heavy Metal.
Was alle im Kopf behalten sollten, die sich übers Wetter beschweren.
Sehr geil.
Jawohl.
Meine letzte Meldung für diese Sendung kommt von finnischen Wissenschaftlern. Die haben festgestellt, dass je teurer dein Auto ist, desto asozialer bist du.
Ja.
Was sie nämlich gemacht haben, sie haben geguckt, wie bereitwillig die Leute anhalten und Fußgänger über die Straße lassen. Ne, so hier, Proband, lauf 1000 Mal über die Straße. So. Haben das mit diversen Ethnien und Geschlechtern ausprobiert und stellt sich raus, am liebsten bremst der Autofahrer für weiße Frauen. Okay. Schwarze Männer haben es dann nicht so gut. Dann haben sie noch so ein bisschen weiter geguckt und Umfragen und Daten ausgewertet und sowas und haben Folgendes rausgefunden. Die schnellsten, rücksichtslosesten Fahrer, die am häufigsten rote Ampeln ignorieren und Fußgänger nicht rüberlassen, fahren teure deutsche Autos. Also nicht nur in Deutschland, sondern in den USA haben die sich das angeguckt. So, wer kauft im Wesentlichen diese Fahrzeuge?
Arschlöcher.
Egozentrische, rechthaberische, sture, uneinsichtige und unempathische Männer.
Genau, ja, habe ich das gesagt.
Schön, oder? Und damit ist die Meldung auch schon zu Ende. Wer will, kann das ja alles nachlesen. Wir verlinken das ja in den Shownotes.
Ja, das finde ich eine schöne Meldung auch. Also es überrascht mich nicht, weil natürlich muss man aufmachen, man darf nie pauschalisieren, man muss immer auch alle Sachen betrachten und so weiter und so fort. Aber
pauschalisieren ist immer scheiße.
Ja, auf jeden Fall. In jedem einzelnen Fall ist Pauschalisieren scheiße. Aber ich überlege halt, wo das, ob die Leute, die quasi Arschlöcher sind, sich tendenziell arschlöcherigere Autos kaufen, ja. Die denken, nee, mit so einem Pöbel-Auto fahre ich gar nicht rum. Oder ob das Auto dich quasi zumindest nee. Einem Teil zu dem Arschloch macht. Also nee,
ich glaube, du wirst nicht vom Fahren eines bestimmten Automobils wirst du nicht rechthaberisch stur.
So habe ich es nicht gemeint, sondern tatsächlich, also quasi, dass du, wenn ich jetzt, ich fahre quasi ein Auto und ich weiß, das Auto hat, ich habe keine Ahnung, was Autos kosten, was kostet ein teures Auto, 50.000 Euro?
Wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht.
Ja, aber ich hab jetzt hier 100.000 Euro für das Auto ausgegeben, ich bin was, also jetzt alles, ich muss nicht unbedingt alles bewusste Überlegungen sein, ja, aber ich bin quasi was Besseres, ja, also ich für mich gelten die Regeln Nein. nicht.
Es gibt eine Kontrollgruppe und diese Kontrollgruppe okay. fährt genau solche Autos und ist aber auch durchaus in der Lage, Empathie zu zeigen. Und sowas. Die ist nur wesentlich okay. kleiner, diese Kontrollgruppe. Das ist tatsächlich so, dass deine Haltung oder deine Einstellung, deine miese Einstellung dazu führt, dass du teure deutsche Autos kaufst okay. und dich dann im Straßenverkehr entsprechend verhältst und nur noch
okay, weißt, das ist Frauen sowas wie Geld verdirbt den Charakter oder irgendwie
ja, so. Ja, das ja auch. Das hatten wir ja. auch schon mal in der Sendung. Also, ja. War doch irgendwas.
Ja, aber dass du dich halt einfach, dass du es merkt man immer wieder mal, dass quasi reiche Leute, wie das eine Typ, der da in, wo ist der, aus Japan oder Korea im Koffer irgendwie sich wegtransportiert hat lassen, weil er sich nicht der Justiz stellen wollte. Wer war das? Irgend so ein Manager-Heini. Irgend so ein Manager, der ist irgendwie verurteilt worden und hat gemeint, ja, die Justiz ist irgendwie die ist voreingenommen und alles und ist dann irgendwie, hat sich dann irgendwie im Privatchat im Koffer irgendwie abtransportieren lassen, weil er sich irgendwie der Justiz entziehen wollte. Also, das würde mir jetzt nicht wundern, wenn halt Leute, die halt gewisse gewohnt sind, Geld und Privilegien zu haben, das Gefühl haben, sie müssten sich nicht an die Regeln halten.
Vielleicht sollte man überhaupt nochmal ernsthaft über die Bezeichnung Reisekoffer nachdenken und da gelegentlich mal eine Razzia machen oder so.
Ja, also tatsächlich, meine Koffer ist auch tatsächlich schon in Österreich ist Koffer ja auch ein schönes Schimpfwort. Also
stimmt.
Ja, also aber dann das andere, was du erzählst, das scheint mir auch plausibel.
Das ist immer so schön, ne, wenn man sowieso denkt, so, endlich hat's die Wissenschaft hat's jetzt auch mal bestätigt,
ja,
ne?
Sehr gut, ja.
Alles Arschloch, alle. Immer.
Ja, ich habe jetzt dann auch keine großen Geschichten mehr. Ich hätte nur noch kurz im Werbeblock die Werbung ja. der letzten Male wieder abgesagt, weil jetzt vielleicht doch nochmal am Ende
kurz Anti-Werbung.
Auf Corona sprechen muss, weil natürlich absolut zu Recht die ganzen Veranstaltungen abgesagt sind, zumindest in Österreich. Wie es in Deutschland ist, wissen momentan heute am Freitag, dem 13., ziert sich Deutschland noch ein bisschen, da die nötigen Maßnahmen zu setzen.
Ja, wir machen hier einfach einen auf Schmarotzerstaat und profitieren davon, dass um uns herum sämtliche Länder praktisch so eine Brandmauer um Corona gebaut haben. Und wir tun einfach so, als wären wir einfach viel geiler, weil wir Kraft unserer Wassersuppe, Kraft unseres Deutschseins, das Virus.
Ihr sitzt alle in euren teuren Autos.
Genau. So.
Nee, noch aber lachen wir, du. Oh, Mann. Ja, in Österreich sind halt wirklich schon jetzt die sozialen Kontakte massiv eingeschränkt. Also es gibt halt keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, die stattfinden. Also die diversen Science-Busters-Auftritte, die ich in und auch die anderen Vorträge von mir, die ich in den letzten Folgen beworben habe, die sind vorerst mal alle gecancelt. Also auf jeden Fall die jetzt demnächst stattgefunden hätten. Also die Premiere in Wien, die wäre eigentlich schön gewesen, hätte ich gern gespielt. Da wären gute Gäste gehabt, also so Ehrengäste, Promi-Gäste. Der Vizekanzler wäre gekommen zum Beispiel und die Kunstministerin und jede Menge Medien. Also das wäre cool gewesen, das zu machen, ist aber abgesagt. Die Shows in München sind abgesagt, die auch schon ausverkauft waren. Die gibt's nicht. Wir wissen noch nicht, wie es dann im April weitergehen wird. Da hätten wir die Shows in Berlin, Leipzig und Dresden. Weiß
wenn
man nicht, was da noch
wir mal
oder
so
nicht.
Nach Italien gucken, würde ich sagen, dass im April irgendwelche Bühnenshows das geringste unserer Probleme hier in Deutschland
sagen, sein dürften. Also, wir rechnen jetzt momentan nicht damit, dass wir jetzt im April, also die ganzen Maßnahmen in Österreich gelten momentan bis eben Ende März, aber ich eigentlich rechne nicht damit, dass wir im April schon wieder irgendwie durch die Gegend fahren, um da aufzutreten. Also ich verlinke das dann in den Shownotes, es gibt einen Link von unserer Seite, wo halt alle Veranstaltungen mit den aktuellen Infos dann jeweils immer draufstehen. Wenn ihr Karten für irgendwas habt, die kann man natürlich zurückgeben. Wir können sie auch nicht zurückgeben.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gebt ihr die Karten nicht zurück, wenn ihr euch das irgendwie auch nur ansatzweise leisten könnt, denn diejenigen, die von den Einnahmen leben, können die Kohle sehr gut gebrauchen, weil die haben keine anderen Einkünfte.
Ja. Also in dem Fall die, also ich glaube, ich müsste mal schlimm das ausstellen. Also wenn jetzt quasi ihr Karten für ein Theater gekauft habt und will auch nicht auftreten, dann bleibt das Geld im Theater und ich kriege nichts davon, weil ich kriege dann Honorar, wenn ich auftrete.
Okay, aber ist vielleicht gar nicht schlecht, dass das Theater dann ein bisschen mehr Geld hat, weil die haben länger ein Problem als du, weil du schreibst noch Bücher, machst Podcasts und so.
Erstens, ich persönlich habe sowieso momentan kein Problem, weil ich mache, wie gesagt, noch jede Menge anderen Kram, komme auch durch, aber es gibt halt ganz viele andere in der Kulturszene, die halt wirklich nur das machen und die vielleicht auch gar nicht, die halt nur weniger Auftritte haben oder im kleineren Rahmen, das ist ja nicht alles so, Kabarett ist ja auch zumindest im Biotop der Kleinkunst halt noch eins, wo man ein bisschen mehr kriegt, aber es gibt ja noch andere, die irgendwie sich so freischaffende klassische Musikerinnen oder fragen wir nicht und auch die ganzen, die man nicht auf der Bühne sieht, Tontechnik, Bühnenarbeiter und so weiter, die auch meistens alle selbstständig sind, also die haben es jetzt hart, also ich meine, es haben ganz viele hart zur Zeit, aber man sieht halt immer das, was einem selbst am nächsten steht,
ja,
natürlich,
klar.
Aber wie gesagt, mich persönlich muss man sich jetzt keine Sorgen machen, ich habe durchaus noch andere Möglichkeiten, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber behaltet die Karten trotzdem, wenn ihr sie nicht dringend zurückgeben wollt, weil es gibt für die meisten Veranstaltungen Ersatztermine, wo diese Karten dann gelten werden. Okay. Ja? Also wir haben jetzt schon viele Shows verlegt auf Herbst, auf Juni und so weiter. Also auch das, diese Infos stehen dann auf der entsprechenden Homepage oder werden auch von den Theatern und Veranstaltungslocations kommuniziert. Also guckt euch das an. Also wir tun unser Bestes, das so vernünftig wie möglich zu machen, dass alle sowohl Publikum als auch die Künstlerinnen und Künstler möglichst gut da irgendwie durchkommen, ohne dass danach die Kulturszene irgendwie am Boden liegt.
Das war doch mal eine angenehme Werbung jetzt, oder?
Ja, also wie gesagt, ich überlege gerade, ich könnte doch meinen ganzen anderen Kram jetzt bewerben. Ja,
hört
meine Podcasts, kauft meine Bücher, lest meinen Blog, schenkt mir Geld. Ich kann vielleicht wirklich am Schluss nochmal, also mit du hast ja immer, du wirst noch hier Fahrrad-Content mal einbauen.
Brauchst du ein Fahrrad oder was?
Nee, ich habe eins gekauft, aber ich weiß, dass vermutlich viele begeisterte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in der Hörerschaft sind. Und ich habe mir jetzt vor kurzem hier in meiner neuen Wohnung in Österreich, wo ich auch ein bisschen mehr Platz habe, mir ein neues, so ein Heimtrainer gekauft. Mhm. Ich hatte früher irgendwie 10 Jahre lang so ein Ding rumstehen, das ich mal für 100 Euro im Supermarkt gekauft habe, wo vor 5 Jahren der Lenker abgefallen ist und ich immer freihändig geradelt bin. Also bin ich eine Schrottmaschine und habe mir jetzt kaufe ich mir wirklich was Schönes, Neues, was auch hält, was auch Wert hat und habe mir ein Schwinn oder Srin, weiß ich nicht, wie die Firma auch ist, Schwinn, IC8 gekauft, ja. Das ist ziemlich geiles Teil, ist extrem leise, wirklich cool und kann auch mit Swift reden, also dieser Fahrradspiel-Simulation, also wurde quasi wirklich so halt mit anderen virtuell gemeinsam.
Ist das Ding, was letztens aufgehört hat zu arbeiten?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Es gab irgendwo habe ich eine Nachricht gelesen, dass bei genau sowas, wo du dann eben mit deinem Fahrradergometer mit anderen um die Wette fahren kannst online, die sind irgendwie pleite gegangen oder sowas und dann sind die ganzen Heimtrainer in Lockdown gegangen und stehen da jetzt so gebrickt in der Ecke rum.
Nee, also da gibt's mehr davon, solche Firmen, aber Swift ist das große, nee, Swift geht nicht mehr. Okay. Ich kann mit dem auch fahren, ohne dass ich das Swift einschalte. Da muss ich einfach nur meinen Laptop, mein Fahrrad ist ein USB. Kann per USB quasi die Daten an den Computer schicken und der Computer macht dann den Rest. Also das geht anders auch. Nee, meine Frage ist einfach, ich möchte gerne wissen, ob jemand in der Hörerschaft so ein Gerät hat und mir sagen kann, ob es da regelmäßig Probleme mit den Computern gibt, weil ich habe das auch so ein normales Display, wenn es von dem Swift mal abgesehen, ich habe das ein ganz normales Display, das halt das anzeigt, was man auf Fahrrädern so anzeigt, ja, also wie Distanz, Geschwindigkeit, Umdrehungszahl und so weiter, so wie im Fitnessstudio und das Ding zeigt Werte an, die schlicht und einfach nicht stimmen können, ja, also ich fahre da angeblich auf diesem Teil mit 45 km/h durch die Gegend, ich fahre in einer halben Stunde 20 Kilometer, für das habe ich, das kann nicht stimmen, ja, also so schnell fahre ich nicht und so angestrengt fühlt sich das auch nicht an. Also da kann irgendwas nicht stimmen und ich habe keine Option gefunden, irgendwas einzustellen, zu kalibrieren und wollte einfach nur fragen, falls jemand so ein Teil hat und mir sagen kann, ob das ein bekannter Fehler ist oder ob ich einfach nur Pech hatte und mir irgendwie hier jemand was mit einer falsch verlöteten Platine oder was auch immer geschickt hat. Also wenn ihr da Informationen habt, würde ich mich freuen, weil da ich jetzt so viel Freizeit habe, kann ich auch viel auf meinem Fahrrad rumsitzen und würde gerne wissen, wie weit ich wirklich komme und wissen, wie das mit dem Ding ist. Also wenn ihr da Hinweise habt, sagt bitte Bescheid. Das ist die Werbung für heute.
Das war die Werbung für heute und das war die Wissenschaft für heute. Die nächste kommt bestimmt. Danke, Florian.
Danke, Holger.
Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
redet, ist nicht tot.